Ursprünglich hat es geheißen, sollen wir machen The Wind of Change, weil es so schön klingt. Aber die Wahrheit ist ja eigentlich, dass wir Sie heute davon überzeugen wollen oder mit Ihnen diskutieren wollen, dass es genau nicht um eine Veränderung geht, sondern dass diese Biosimilars in Wahrheit genau das sind, was die Originatoren sind. Und ich würde gerne, da bin ich eigentlich drauf gekommen, wie ich Ihnen zugehört habe, Herr Dr. Schiessl, wir haben so ein bisschen biosimilare Vorträge, ja, mit sehr vielen Ähnlichkeiten, das heißt, ich kann ein bisschen Zeit gut machen, aber anderes vielleicht vertiefen und aus der Sicht des Klinikers zeigen. Und aus der Sicht des Klinikers, und ich sage das ganz offen, wenn wir über Biosimilars reden, finde ich, reden wir über Geld und müssen über Geld reden. Denn Geld ist das alles Entscheidende aus meiner Sicht, warum überhaupt Biosimilars entwickeln sollte. Und da reden wir nicht von ein paar Münzen oder ein paar Scheinchen oder ganzen Stapeln, sondern da reden wir von richtig viel Geld. Von wie viel Geld reden wir? Das werden wir später gleich noch sehen. Und wie wir aber in diesen Prozess eingetreten sind, wie die ersten Biosimilars gekommen sind, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, da hatten wir einen Konsens. Und in diesem Konsens, muss ich sagen, es ist recht ordentlich zur Sache gegangen in der Diskussion. Und ich habe dir ein bisschen zusammengefasst, was damals so die Meinung war. Die einen haben gesagt, Biosimilars aus rein ökonomischen Gründen zu verschreiben, Klammer auf, aus welchen Gründen sollte man sie sonst verschreiben, ist unethisch. Weil die Aufgabe der Ärzte ist es, dem Patienten die wirksamste und sicherste Therapie anzubieten. Und ob da jetzt ein Sparzwang besteht oder nicht, hat uns nicht zu interessieren. Die Biosimilars sind uns sozusagen völlig wurscht. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die andere Variante war zu sagen, wenn wir zwei gleichwertige Therapien haben und die eine ist auch nur einen Groschen, ist schon ein bisschen länger her, nein, ein Cent billiger als die andere, da muss man sich als Arzt die Frage schon gefallen lassen, warum man bei Gleichwertigkeit ein teureres Medikament verschreibt. Und in Zeichen der Polarisierung und des Nichtverstehens der anderen, sage ich Ihnen ganz offen, ich habe für beide Zugänge ein großes Verständnis. Und wenn man noch genauer hinschaut, geht es natürlich um einen entscheidenden Punkt, Gleichheit. Sind sie gleich? Denn wenn das eine, das werden wir jetzt immer Originator nennen, das bewährte Biologikum, und das Biosimilar genau gleich sind und das eine ist billiger als das andere, dann nehme ich das billigere. Warum ist das finanziell relevant? Das ist aus dem Jahr 2013, aber ich kann Ihnen sagen, die Ausgaben sind jedenfalls nicht gesunken. Hier schauen wir unsere Top-Player an im Bereich der Rheumatologie. Die machen einen Umsatz von 30 Milliarden im Jahr. Und das zahlen wir direkt oder indirekt selber. Mittlerweile sind wir bei 40 Milliarden. Also wenn wir hier einsparen können, kann das kein Fehler sein. Und dazu kam, dass eben Patente, Sie haben es eh schon angesprochen, Herr Dr. Schiessl, ausgelaufen sind. Die ersten waren TNF-Blocker-Patente, mittlerweile gilt das auch für das Rituximab. Und so haben die Firmen in diesen Markt einsteigend verschiedene Biosimilars entwickelt. Die erste war, wie gesagt, das CTP13, das ist ein Infliximab-Biosimilar gewesen. Sie sehen hier zwei Namen, das heißt, was wir jetzt erleben, ist, dass ein und dasselbe Produkt zusätzlich noch unter unterschiedlichen Namen vertrieben wird. Das ist wichtig. Das heißt, Remsima und Inflectra ist ein und dasselbe Biosimilar des Originators Infliximab. Aber auch von Benibali wurden Unterschiede oder von Etanercept unterschiedlich entwickelt. Eben das Benibali zum Beispiel oder das schon erwähnte GP2015. Die beiden sind nicht dieselben Biosimilars. Das sind also Biosimilars von den Biosimilars. Und jetzt kommt natürlich mit dem Adalimumab, das ist der Topseller, 20 Milliarden im Jahr, da kommen 3, 4, 5 neue Biosimilars auf den Markt. Und Sie haben es schon erwähnt, die Terminologie ist natürlich hier wichtig. Die Frage ist, sollen wir, damals war die Frage, das Biogeneric nennen? Die Antwort ist nein und ich werde Ihnen zeigen, warum das keinen Sinn macht und Sie haben es ja auch schon angedeutet. Es macht aber keinen Sinn, die Idee war BioBetter, vielleicht können wir was modifizieren, verbessern. Macht das Sinn? Natürlich macht das Sinn, aber das ist nicht die Definition des Biosimilars. Und die Frage ist eben, sind diese Biosimilars im Übrigen anders, gefährlich anders? Und diese Definition haben Sie ja schon gezeigt. Biosimilars ist sozusagen ein Markenzeichen. Man kann nicht, zumindest nicht in Europa, in Indien ist das ein bisschen anders, aber bei uns in Europa, in Amerika, kann man nicht ein Produkt Biosimilar nennen, ohne dass es regulatorische Aufgaben und Vorgaben erfüllt. Da ist die FDA ein bisschen anders gewesen als die EMA, aber im Prinzip sind die wesentlichen Dinge eben die genaue Gleichheit, die genaue Sicherheit, die genau gleiche Reinheit oder die EMA sagt eben die Qualität, die Sicherheit und die Effizienz. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind sehr weiche Begriffe, was soll man damit anfangen? Und das werden wir uns genauer anschauen. Warum ist das so relevant? Wenn Sie sich dieses Molekül rechts anschauen, das ist der Schwefelanteil, verrät's. Wir wissen es natürlich nicht. Ja. Sulfosalazin, das ist die Strukturformel von Sulfosalazin. Rechts und links haben Sie Sulfosalazin. Im Prinzip können Sie solche kleinen Moleküle in der Küche herstellen. Wenn man an die Ecstasy-Fabriken im Osten oder auch im Westen denken, wird das auch gemacht. Also das ist relativ simpel, das in einer schönen, klaren Weise darzustellen und herzustellen und nachzuweisen. Und niemand wird annehmen, rechts ist anders als links. Das ist 1:1 ident. Und Sie haben schon angedeutet, wollen wir jetzt dieses Molekül, C6400 irgendwas, wollen wir das ident darstellen? Das ist nämlich Adalimumab. Schwierig. Allein wenn Sie sich die Größe anschauen, hier haben Sie das Aspirin im Vergleich, das ist so wie im Weltraum, ja, das kleine Mutter zum Mutterschiff, das kleine Raumschiff und dann haben Sie diesen riesen monoklonalen Antikörper. Und Sie haben es ja schon erwähnt, dieser monoklonale Antikörper besteht, er baut sich auf aus einer Primärstruktur, der Aminostruktur, das ist noch relativ leicht, die Aminosäuren in gleicher Weise anzuhängen, dann wird das Ganze aber noch verdreht in einer bestimmten Form, es wird gefaltet in einer bestimmten Form, da gibt es molekulare Interaktionen, da gibt es Wasserstoffbrückenbindungen und, dann kommt es in eine Tertiärstruktur. Also man sieht schon, es ist ein relativ komplexer Prozess, so einen Antikörper herzustellen. Und, das haben Sie auch schon gezeigt, das ist auch ein komplexer Herstellungsprozess, auf den ich jetzt hier nicht eingehen muss, weil Sie das ja schon sehr schön gezeigt haben. Aber klar ist, man beginnt mit dieser Aminosäuresequenz in den Zellen und dann geht man immer mehr in den spezialisierten Prozess. Und auch das haben Sie schon gezeigt, in Wahrheit sind die Originatoren, die Originalmoleküle, Biosimilars zum Teil ihrer selbst, weil die unterschiedlichen Batches immer wieder Unterschiede aufweisen. Und daher sind die Firmen, egal ob jetzt Biosimilars oder Originatorenfirmen, auch das haben Sie gesagt, angewiesen, solche Änderungen zu melden. Und das können eben relativ harmlose Änderungen sein, wie tatsächlich, ich verwende jetzt einen neuen Filter am Ende des Herstellungsprozesses, muss aber dafür eben bestimmte Untersuchungen machen, um zu zeigen, dass sich so nicht sehr viel ändert, bis hin zu die Originalzelllinie, in der Sie die Moleküle, Eiweißmoleküle letztendlich produzieren, wird ausgetauscht. Da kann man sich natürlich vorstellen, boah, das ist natürlich ein wesentlich größerer Effekt. Und das wird kategorisiert und das haben wir auch schon gesehen. Man sieht hier von den Originatoren, wenn man das Maptera zum Beispiel anschaut, also da ist er, sehen Sie, hat es Änderungen gegeben, Major Änderungen immer in 1 und 15 mit Medium Risk und so weiter. Die wurden gemeldet, die wurden überprüft. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der ständig läuft. Jetzt ist die Frage für den Kliniker eben, sind die Biosimilars gleich gut, was ist gut, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, wie die Originalprodukte. Und da gibt es natürlich jetzt zwei Situationen für die Kliniker. Das eine ist, wenn man einen Patienten neu auf ein Produkt einstellt, macht es jetzt einen Unterschied, ob ich das bewerte, das Gute, das Originalprodukt nehme oder sein Biosimilar. Und die zweite Frage ist natürlich, wenn ein Patient sehr gut eingestellt ist, das ist referenziert auf die ethische Fragestellung, der Patient ist auf einem Produkt sehr gut eingestellt, wir kriegen ein Biosimilar, es kostet die Hälfte, können wir dann wechseln, ohne dass der Patient einen Schaden erleidet. Und die dritte Frage wäre dann, wir haben es gesehen, in Zeiten der immer mehr werden Biosimilars, können wir beliebige Wechsel durchführen. Also schreiben wir einfach nur auf Infliximab und der Apotheker gibt dann irgendwas, ohne dass es den Patienten beeinträchtigt. Beginnen wir mit der ersten Frage. Und das haben wir auch schon gesehen, da ist natürlich die Überlegung, was wird denn vom Biosimilar verlangt? Und hier ist es so, dass von der chemischen Struktur, auf die ich jetzt eben nicht im Detail eingehen muss, die gleiche Aminosäuresequenz sein muss. Es muss dieselbe Potenz haben, das heißt, Sie können nicht sagen, 40 Milligramm der Substanz X sind gleich wie 20 Milligramm des Biosimilars. Das ist immer 1:1. Natürlich haben Sie auch dieselbe Anwendung, also subkutani, IV, IV. Bei den höheren Strukturen, das haben Sie auch gezeigt, gibt es aber Modifikationen. Das macht das Ganze so spannend und dazu brauchen wir Studien. Und die ersten Studien waren in Patienten mit rheumatoiden Erkrankungen. Und Sie müssen sich vorstellen, Sie haben das ein bisschen angedeutet, das hat natürlich geheißen, wenn die Zulassung erfolgt, und das ist ja das erste, das zugelassen wurde, das Remsima-Inflectra-Biosimilar zum Infliximab, wurde es im Endeffekt nur getestet klinisch an zwei Populationen, das ist die eine Studie an RA-Patienten und an Patienten mit ankylosierender Spondylitis. Und der Kollege De Jacco war dann aufgefordert, dieses Medikament bei Crohn-Patienten zu verwenden. Und da gab es einen riesen Aufstand von den Gastroenterologen, wenn ich das so offen sagen darf, eine Zeit lang zumindest. Die haben gesagt, ja, aber es ist ja noch nie ein Patient mit dem Produkt, mein Patient gastroenterologisch untersucht oder behandelt war. Aber mittlerweile, das wirst du, glaube ich, eh ausführen, hat sich dieser Sturm gelegt und ich kann auch zeigen, warum. Also jedenfalls in dieser Planetra-RA-Studie wurde im klassischen Setting geschaut, was passiert, wenn man Patienten mit rheumatoider Arthritis, die auf ein herkömmliches Methotrexat nicht angesprochen haben, einerseits mit den konventionellen und schon bekannten Infliximab therapiert oder mit dem Biosimilar. Wobei, Sie haben es eh angedeutet, man kann nicht genug betonen, da geht es nicht um eine Überprüfung der Effizienz des Biosimilars, sondern es geht nur darum, ob es gleich ist mit dem Originator, denn die Wirkung hat der Originator gezeigt. Und deshalb macht es ja auch keinen Sinn, wenn man diese Medikamente in allen Indikationen in Phase 3 Studien überprüft und kontrolliert wie den Originator. Da kann man gleich den Originator nehmen. Primär Endpunkt war, wie ist die Krankheitsaktivität jetzt bei diesen Patienten? In der Woche 54 und bei den rheumatoiden Arthritis-Patienten gibt es hier diesen SR20-Score. Man kann sagen, Daumen mal Pi, 20-prozentige Verbesserung der klinischen Aktivität heißt SR20. Also wenn einer 10 geschwollene Gelenke hat, hat er nachher nur noch 8. Das ist der minimale Wert, der vom Placebo unterscheidet. Also kein sehr heroischer Ansatz. Aber Sie sehen, zwischen den beiden, zwischen dem Biosimilar und dem Infliximab, wenig Unterschiede. Wenig Unterschiede ist natürlich auch wichtig, weil 1:1 können Sie diese Nicht-Unterschiedlichkeit nie darstellen. Ja? Sie würden auch, wenn Sie Infliximab gegen Infliximab testen, allein durch das biologische System, das sind ja keine mathematischen Systeme, Unterschiede sehen. Und die müssen Sie vordefinieren und können Sie auch, so wurde hier gemacht, ein relativ enger Rahmen, der gestattet war, um Unterschiede zu zeigen. Und in dem ist es auch geblieben, also gleich wirksam. Dann war, und da ist Infliximab nicht so schlecht und vielleicht ein bisschen besser geeignet als Etanercept, dann war ja die Frage Antikörper. Und Infliximab macht nicht nur Antikörper, sondern es macht auch neutralisierende Antikörper. Also Antikörper, der Körper macht Antikörper gegen das Infliximab und neutralisiert die Wirkung. Wie relevant das jetzt bei uns ist, das kann man diskutieren, aber das wird der Kollege De Jacco, glaube ich, intensiver machen. Aber Sie sehen hier innerhalb der Studie, wenn wir die Prozente anschauen, erstens einmal der Infusionsreaktionen gleich, 7 versus 10%, und auch die Zahl der antikörperpositiven Patienten ist völlig gleich, um die 80%. Das ist in dem Bereich, den man sich erwartet. Interessant ist natürlich schon, bei den ursprünglichen Infliximab-Studien war die Inzidenz der schweren Nebenwirkungen deutlich höher. Warum das so ist, ist nicht ganz geklärt. Es kann sein, ein biased Untersucher. Das haben wir auch schon gesehen. Wichtig ist natürlich auch, eine Pharmakodynamik sich anzuschauen. Und hier wurden, das ist die Pharmakokinetik in dem Sinn, hier wurden also mehrere Infusionen gegeben und Sie sehen die Kurven zwischen dem Biosimilar und Originator genau gleich. Dann kann man die Area under the Curve analysieren und kann schauen, ob es hier ein Delta gibt. 100% wäre sozusagen optimale Übereinstimmung, wir sind hier bei 104%, da ist also kein Unterschied. Und das ist auch gefordert, das sind genau die Studien, die gefordert sind. Und diese Patienten hat man sehr bewusst nicht aus der Planetra-Studie genommen, sondern aus der Planetas-Studie, aus der Studie für Patienten mit ankylosierender Spondylitis. Warum? Weil bei Planetra hatte man das Methotrexat dabei und dann hat man gesagt, das kann was ändern. Diese Patienten sind MTX-naiv, die haben also nur das Infliximab oder das Biosimilar bekommen. Gehen wir weiter. Was passiert jetzt, wenn ein Patient gut eingestellt ist? Können wir einen gut eingestellten Patienten wechseln auf das Biosimilar. Und auch das wurde in einer Extension in dieser für das Biosimilar Infliximab gezeigt. Das heißt, man hat die Patienten genommen, die ich schon vorher vorgestellt habe, und hat sie ab der Woche 52 diejenigen, die Infliximab hatten, geswitcht auf das Biosimilar und hat geschaut, was nach 102 Wochen passiert. Und die anderen Patienten sind weiterhin am Biosimilar geblieben. Und wenn man sich hier den Response anschaut, rechts der roten Linie, dann sehen Sie praktisch, man sieht einen Unterschied. Hier könnte man sogar, wenn Sie so wollen, das Gefühl haben, dass das Biosimilar besser ist. Aber das sind einfach natürliche Unterschiede, die sich ergeben und die diesen vorgesetzten engen Rahmen nicht verlassen. Also völlig gleich in der Wirksamkeit. ESR20, aber auch ESR70, also 70-prozentige Verbesserung. Kein Unterschied, ob Sie jetzt den Patienten ständig in dem Fall auf dem Biosimilar haben oder ob Sie den Patienten vom Infliximab auf das Biosimilar wechseln. Am Ende des Tages kein Unterschied. Auch kein Unterschied in der Immunogenität, also die Antikörper gleich in den Prozenten und auch die neutralisierenden Antikörper gleich in den Prozenten, egal ob der Patient kontinuierlich auf einer Therapie bleibt oder gewechselt wird. Jetzt kann man sagen, ja, das sind alles Studien und daher hat man als nächstes eine sehr große klinische Anwendung gemacht, wenn man so will, Norswich, das heißt, man hat hier Patienten untersucht aus Norwegen mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen, Rheumatoide Arthritis, Spondyloarthritis, aber auch hier Morbus Crohn dabei, ulcerative Colitis und hat diese Patienten jetzt geswitcht, die waren gut eingestellt unter Infliximab und ich kann Ihnen sagen, auch hier fand sich kein Unterschied zwischen den Patienten, die gleich auf der Therapie blieben, auf dem Infliximab und denen, die gewechselt wurden. Das haben wir schon gesehen, aber das führt zur Frage, jetzt haben wir einen Wechsel gemacht, können wir mehrere Wechsel machen? Und Sie haben es schon gezeigt, und das ist ja auch interessant, hier wechseln wir ein bisschen zu Psoriasis, weil ja immer die Frage war, na gut, die Rheumatoide Arthritis ist vielleicht nicht die richtige Erkrankung, wir brauchen eine sensitivere Erkrankung, die Psoriasis, da ist die Haut gut ablesbar, die Effekte sind in aller Regel stärker. Also wie schaut das aus bei der Psoriasis? Und ich möchte Ihnen nur noch einmal zeigen, was Sie eh schon gezeigt haben, nämlich, dass hier mehrere Wechsel gemacht wurden. Ja. Es war ein Arm Etanercept durchgehend, hier oben, die graue Linie fehlt hier, durchgehend das Biosimilar. Und sowohl vom Biosimilar wurde gewechselt auf das Etanercept und wieder zurückgewechselt und wieder gewechselt, als auch vom Etanercept auf das Biosimilar hin und her gewechselt. Und darüber eben diese zwei Arme und dann hat man die kombiniert, was ja Sinn macht. Also man hat die gepoolt, die auf dem Etanercept geblieben sind, mit denen, die auf dem Biosimilar geblieben sind und hat die gepoolt, die ständig hin und her gewechselt wurden. Und hier nur ein Bild, das haben Sie schon gesehen, die PASI, also die prozentuelle Verbesserung der Psoriasis, wenn ich das so als Hobby-Dermatologe sagen darf, PASI 90, 90-prozentige Verbesserung, kein Unterschied, weiterer Anstieg über die Zeit, so wie wir es eben vom Originalprodukt kennen. Und auch in den Nebenwirkungen kein Unterschied. Letzte Frage, sind die Biosimilars jetzt gleich, wenn man hin und her wechselt zwischen unterschiedlichen Biosimilars, Originatoren? Die Antwort darauf kann ich Ihnen eigentlich nicht geben, weil diese Studien fehlen uns noch und ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass wir die studienmäßig bekommen werden. Das werden wir aus den Registern lernen müssen. Zusammenfassend, glaube ich, kann man schon sagen, dass die Biosimilars gleich wirksam sind wie die Originatoren. Sie sind auch gleich sicher, wobei Post-Marketing-Analysen essentiell sind, um sehr seltene Nebenwirkungen festzustellen. Das gilt aber auch für die Originatoren. Der Preis ist eben hochrelevant aus meiner Sicht. Sie sehen, in Norwegen zum Beispiel gibt es so Tandem-Modelle, wo der Staat überhaupt nur noch ein Infliximab für ein Jahr einkauft, dass das am billigsten ist, das kriegen dann alle Patienten. Daher war in Norwegen auch das Interesse so stark, diese Switches zu untersuchen, -40, -50% und auch in Österreich, wenn zwei oder mehr Biosimilars kommen, haben wir -48% im Preis vom Original, also Originalpreis des Originators. Ein Switch ist auch ohne Nebenwirkungen möglich, Sie können also einem Patienten, der gut eingestellt ist, ein Biosimilar geben, das preisgünstiger ist, wenn es preisgünstiger ist, sonst macht es ja keinen Sinn. Die, sage ich jetzt einmal, radikale Interchangeability, also wir geben, was immer wir wollen, ist aus unserer Sicht noch zu wenig untersucht. Da werden wir in Zukunft noch dazulernen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Professor Redlich. Gibt es Fragen? Darf ich wieder anfangen? Wenn Sie einen Patienten umstellen, der Patient weiß, der hat, was ich, hat Remicade oder hat Embrel. Sagen Sie dem dann, ich stelle Sie jetzt um oder erfährt er das nicht?
Ja, das ist natürlich die alles entscheidende Frage und die ist insofern doppelt interessant, weil es dazu natürlich Studien gibt, wenn man den Patienten, und ich sage es gleich vorweg, ja, wir informieren den Patienten, das hat aber ein bisschen ein Bias oft, ja, weil allein die Information, sie kriegen jetzt was anderes, kann dazu führen, dass er subjektiv in seinem Ansprechen beeinträchtigt ist. Aber es hilft nichts. Ja. In Zeiten der Transparenz finde ich es in Ordnung. Und wir machen das auch, dem Patienten zu sagen, sie bekommen jetzt ein anderes Medikament. Aber ich glaube, wir wissen alle, wie der Patient das im Endeffekt aufnehmen wird, wird davon abhängen, und deshalb sitzen wir auch zum Teil da, wie informiert, wie gut informiert der Arzt ist und was er davon hält. Wenn der Arzt der Meinung ist, ja, das hat mir das Krankenhaus aufgedrängt, dann wird das halt sich entsprechend durchschlagen. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass wir guten Grund haben. Und die meisten Patienten verstehen sehr gut, dass sie eine gute Therapie bekommen, aber günstiger.
Gibt es weitere Fragen? Wir haben eine ähnliche Anfrage von draußen, die eigentlich das, was Sie gerade beantwortet haben, nehmen die Patienten die Umstellung überhaupt an? Aber das haben Sie, Sie haben auch beantwortet, einen weiteren Kommentar oder eine weitere Frage, die lautet, gibt es Fälle, in denen ein Biosimilar besser wirkt als das Originalpräparat? Und wir haben hier also Kollektivdaten gesehen, aber das lässt sich nicht unbedingt auf die einzelne Person, nämlich an überwinden.
Genau, ja. Also individuell, das sind natürlich alles Gruppeneffekte, ganz klar.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann nochmals vielen Dank.
Danke.